Ja, hallo zur 33. Ausgabe vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Dem Jahr 2020 angemessen taumelt die Fortuna uninspiriert so ein bisschen ins letzte Quartal und verliert schon wieder ein Spiel. Und ja, darüber müssen wir reden und auch noch über andere Themen natürlich. Es ist ja relativ viel passiert diese Woche. Und ja, da sind wir aber nur zu dritt in dieser Woche, weil der Moritz nicht dabei ist. Aber der Jan ist auf jeden Fall dabei aus München.
Hallo zusammen.
Und der Tim in Berlin.
Schönen guten Abend.
Und ich bin der Lukas und ich bin wie immer in Köln. Und ja, ich würde sagen, wir stürzen uns mal direkt rein. Aber ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn wir diesen ganzen Transferteil, es hat sich jetzt ja einiges noch im Kader getan in den letzten Tagen, wenn wir das so ein bisschen nach hinten schieben und irgendwie uns erstmal um das Tagesgeschäft kümmern. Nämlich die 2:1 Niederlage gegen Kiel und dann mal so ein bisschen den Blick ein bisschen weiten, so aufs Große und Ganze. Okay, fangen wir mal an. Habt ihr das Spiel denn überhaupt gesehen?
Ja, ich war leider verhindert. Ich habe tatsächlich alle möglichen Zusammenfassungen mir nur angucken können und deshalb werde ich so euch mal so ein bisschen später zu den Eindrücken, die man in so einer Zusammenfassung bekommt, befragen, wie das aufs ganze Spiel ausgesehen hat.
Also Lu, wir beide gestalten jetzt den unschönen ersten Teil.
Ja, ich habe eh das Gefühl, dass das mal wieder, wie so häufig dieses Jahr, viele unschöne Momente irgendwie haben wird bei dieser Aufnahme. Aber ja. Genau, immerhin waren wir dann zu zweit und können dann hoffentlich auch ein bisschen was zu dieser Niederlage sagen. Ja, also die Fortuna verliert, wie gesagt, 2:1 gegen Kiel. Zwei Tore nach Eigentoren und dann zum Ende hin halt mal wieder ein ziemlich unglücklicher Elfmeter in der Schlussphase, die Fortuna dann eben diese Niederlage beigebracht hat. Was waren denn so eure Gedanken, als ihr die Aufstellung gesehen habt? Ich glaube, so richtig viele Überraschungen waren irgendwie auch nicht dabei, oder?
Ja, genau. Also bei Schinter Appelkamp, da hat sich dann die Frage irgendwie gestellt, wollte Uwe Rösler das jetzt gut machen, dass er ihn dann in der 90. runtergenommen hat? Oder wird das jetzt ein absoluter Stammstartspieler? Und das ist natürlich auch eine Frage, die ich an euch direkt hätte. Hat er sich bewährt?
Ja, also ich glaube, es ist vielleicht jetzt auch ein bisschen viel, das jetzt irgendwie an diesem einen Spiel festzumachen, aber das war auf jeden Fall kein gutes Spiel von ihm. Also hat er eigentlich quasi alles vermissen lassen, was man sich da so ein bisschen von ihm erwartet hat. Aber es war, glaube ich, auch sehr, sehr undankbar für ihn, weil speziell die ganze Mannschaft eigentlich eine super schwache erste Halbzeit. Also vor allen Dingen die erste Hälfte der ersten Halbzeit war halt richtig schwach, oder Jan?
Ja, also ich finde es jetzt auch, also wir können gleich noch mal was zu Appelkamp sagen, aber das ist natürlich ein bisschen ungerecht, ja. Weil er das Debüt gegeben hat und er eben so ein junger Spieler ist, natürlich alle so ein bisschen auf ihn geguckt haben und man ihm jetzt so ein bisschen rauspickt, aber es war, er ist da ein bisschen auch auf dieser Seite. Ich glaube, man kann schon sagen, dass die gesamte Mannschaft geschwächelt hat, aber irgendwie die linke Seite fiel noch mal weiter ab. Also wo er ja dann auf der Achterposition gespielt hat, Boczek in der Mitte und dann Sobotka auf rechts in dem Mittelfeld, und irgendwie hat die Abstimmung zwischen Borello, Appelkamp und Hartherz überhaupt nicht funktioniert. Auf der anderen Seite tatsächlich, klar, die erste Halbzeit war sehr schwach, aber danach war es auf der anderen Seite besser. Das, was man sowohl an den auffälligeren Pledel und an Sobotka festmachen kann, die beide mehr Szenen hatten, in denen sie aktiv waren, denen sie präsent waren. Sie hatten mehr Abschlusssituationen oder zumindest auch Impact-Situationen. Also Sobotka hat gar nicht mal so viel mehr Pässe gespielt als Appelkamp zum Beispiel. Also Appelkamp hat 17 Pässe gespielt, Sobotka hat 22 gespielt, was beides nicht so viel ist. Aber Sobotka hat die viel wichtigeren Pässe und auch die Pässe viel weiter in der Offensive gespielt. Und Appelkamp hing dann so ein bisschen zwischen Hartheads und Borello fest. Und wenn Borello so reingezogen ist, dann ist Appelkamp nach links ausgegangen, nach links außen gegangen. Mhm. Vielleicht auch, weil er ja auch vorher auf außen irgendwie gespielt hat. Aber das hat auch nicht so richtig funktioniert. Gerade weil auch Hartherz ja eigentlich sehr hoch stand. Aber das war wirklich, ich weiß nicht genau, was da passieren sollte eigentlich. Und das passte zu diesem gesamten Fortuna-Auftritt, vor allem in der ersten Halbzeit, wie Lou das auch völlig zu Recht sagt. Der war desaströs.
Ja, zumindest hat man auf der Seite es ja, glaube ich, defensiv zumindest ein bisschen besser gemacht als auf der anderen Seite. War mein Gefühl. Also das hat zwar jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig sattelfest ausgesehen, aber über die rechte Verteidigungsseite der Fortuna, das war ja eigentlich so der Punkt am Spielfeld, über den so in der ersten halben Stunde eigentlich am meisten Angriffe irgendwie liefen und wo es eigentlich irgendwie lichterloh gebrannt hat, was natürlich auch so ein bisschen damit zu tun gehabt haben kann, dass Fortuna da nochmal extra instabil dadurch war, dass sich halt nach 10 Minuten Zimmermann verletzt hat, was natürlich auch mega, mega bitter ist. Mhm. Und dann von Jean Zimmer ersetzt wurde. Was wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt haben, ist ja, dass sowieso irgendwie zumindest noch relativ kurzfristig zwei weitere Leute, die so zur absoluten Achse irgendwie gehören, mit Hoffmann und Ruben Hennings,
oh Gott,
irgendwie ausgefallen sind. Also man darf ja wirklich auch irgendwie nicht so ganz außer Acht lassen, dass die Fortuna wirklich auch wieder vom Verletzungspech irgendwie gebeutelt war. Ne? Ja. Wenn man dann irgendwie noch auf Iowa guckt und auf Pripp, der anscheinend irgendwie für eine wichtige Rolle irgendwie eingeplant gewesen ist vor der Saison. Von daher ist das alles schon damit jetzt vielleicht nicht irgendwie komplett zu entschuldigen, aber doch irgendwie zumindest ein Stück weit zu erklären, würde ich mal sagen.
Ja, du hast absolut recht. Wir sind da jetzt ein bisschen durchgepäst durch die Anfangsentscheidungen, die da gefällt werden mussten aufgrund von Verletzungen. Für ihn hat ja also deshalb war es nicht überraschend, weil man dann wusste, als nachdem Hoffmann ausgefallen war, dass Kreinsch sein Debüt geben wird, weil viele andere Möglichkeiten gab es ja nicht. Und mit dem Linksfuß-Innenverteidiger, den die Fortuna ja haben wollte, war er dann ja genau dafür auch vorgesehen, hat eben dann so gespielt. Und so viel kann man sagen, er war einer der wenigen, die nicht negativ aufgefallen sind. Und das wiederum spricht für ein halbwegs gelungenes Debüt bei der Fortuna. Er ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass er da besonders Anpassungsprobleme gehabt hätte in dem Spiel. Das war eher bei allen anderen der Fall.
Nee, fand ich eigentlich auch. Also Kreinsch hat mich eigentlich auch so für die Rolle, die man ihm wahrscheinlich irgendwie diese Saison so zugedacht hat, doch, ich sag dann ruhig mal jetzt überzeugt, weil das einfach nach einer grundsoliden Nummer 3 aussah, linker Fuß, keine Fehler gemacht und irgendwie absolut in keinster Sekunde irgendwie so ausgesehen, als ob ihn irgendwie da übermannen würde oder so. Also ich glaube, einfach ein grundsolider Typ, den kann man einfach immer reinwerfen, den kann man einfach immer spielen lassen. Aber jetzt nach den Eindrücken von dem Spiel, genau.
Aber trotzdem ist es ja so, dass jetzt gerade die Ausfälle, natürlich klar, das ist das sind zwei Stützen mit Erfahrung dieser Mannschaft. Aber ich meine, das kreative Mittelfeld, das Spiel nach vorne, das war ja jetzt nicht hauptsächlich die Aufgabe von Hoffmann. Und wenn man vorne überlegt, dass zwar Ruven Hennings fehlte, aber glaubt ihr, wenn Ruven Hennings fit gewesen wäre, dass dann einfach Schinter Appelkamp nicht gespielt hätte und man dann mit dem 4-4-2 gespielt hätte?
Nee, glaub ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, dann hätte wahrscheinlich Hennings vielleicht für Karaman begonnen. Oder ja, wäre natürlich eine Option gewesen. Da müsste man jetzt irgendwie auch wahrscheinlich mal mit Rösler sprechen, was er sich da so gedacht hat. Aber ich glaube vor allem, dass es auch nicht viel an dem geändert hätte, was auf dem Feld letztendlich passiert wäre, weil ich glaube, es hätte halt einfach so oder so das eklatante Problem gegeben, den Ball vom Mittelfeld irgendwie ins letzte Drittel zu bekommen. Das hat man deshalb jetzt halt auch mit 3 zentralen Mittelfeldspielern nicht geschafft und das hätte man wahrscheinlich auch nicht mit einem Mittelfeldspieler weniger geschafft.
Und deshalb war meine wichtigste Frage, weil ich ja nur den Zusammenschnitt gesehen habe, ob Appelkamp sich da angeboten hat. Und das scheint ja nicht so zu sein.
Nee, das ist ja das, das Interessante. Ich hätte auch gedacht, dass er eher den offensiveren Part spielt. Aber wenn man sich anguckt, wo er seine Pässe gespielt hat, wo er sich auf dem Feld aufgehalten hat, dann war es echt eher an der Seitenlinie und auch viel zurückgezogener. Also wenn man, es gibt ja immer diese reale Position, wo der Spieler sich auf dem Spielfeld aufhält. Und da war er zurückgezogen, eher auf Höhe von Boczek. Und Sobotka war der viel aktivere von den drei Mittelfeldspielern, was vielleicht auf das Problem hinweist. Also das haben wir letztes Mal schon besprochen. Und es ist kein Vorwurf an Marcel Sobotka, der dafür, dass der Rest der Mannschaft, die Mannschaft eigentlich kein gutes Spiel gemacht hat, war er immerhin auffällig, war überall zu finden und hat tatsächlich auch ein paar vernünftige Dinge gemacht. Aber er ist halt nicht der Spieler, den du flach scharf anspielen kannst im Mittelfeld, der dann den Ball sofort verarbeitet und weiterleiten kann. Das ist, kann er halt nicht. Und da fehlt halt der Spieler, der das können müsste. Den hat die Fortuna nicht. Und so viel können wir ja vorausgreifen, hat sie auch aktuell noch nicht im Kader. Mit Krippen ist noch einer sogar noch verletzt. Und das ist so ein bisschen das Ding. Und das andere, es lag aber nicht nur daran, dass man die Pässe irgendwie nicht angebracht hat, oder doch, das spielt sicherlich auch mit rein, aber das Zweikampfverhalten, die Körperlichkeit war überhaupt nicht da. Die haben sich so in der ersten Halbzeit von Kiel den Schneid abkaufen lassen. Das war schon ziemlich eigen. Und dann ist ihnen halt das auf den Fuß gefallen, was sie sich vorgenommen hatten, weil wir hatten es ja schon angekündigt, Kiel wird abwartender spielen und Fortuna mehr Ballbesitz theoretisch haben. Und deswegen waren die Außenverteidiger relativ hoch stehend. Man war ziemlich da auf Kante genäht und man hat ständig den Ball verloren und hat Kiel genau in die Karten gespielt mit den Umschaltsituationen. Und wie Louis schon beschrieben hat, dann ist über außen eigentlich alles passiert. Die Kieler haben über außen dann sehr viel kreiert. Ich fand es jetzt sogar auf beiden Seiten gleich schlecht tatsächlich. Also auch über die Hartherz-Seite ist durchaus Gefahr entstanden, wobei zugegebenermaßen die rechte Verteidigerposition da noch anfälliger war. Aber mit den Dreien da vorne, mit Rehse, mit, Bartels und vor allem Lee, der ein irgendwie krasser Spieler ist, der sehr, sehr, also gerade in diesen Umschaltsituationen, unglaublich schnell und passsicher, sind die überhaupt nicht zustande gekommen. Und man kann froh sein, man kann sich bei Kastenmeier bedanken, dass es nur 1-0 zur Halbzeit stand.
Ja, das hat man ja im Zusammenschnitt auch gesehen. Also ich meine, das 0-1 ist ja tatsächlich mehr als sinnlos, aber insgesamt ist es natürlich bis zur Pause kann da auch noch ganz anderes passieren. Nach diesem Zusammenschnitt fand ich es dann verwunderlich, als ich mir die Statistiken angeguckt habe, weil es da ganz anders aussieht, dass Fortuna deutlich mehr auf das Tor geschossen hat, also neben das Tor geschossen hat. Also die Bälle, die auf das Tor kamen, waren wohl relativ wenig. Die hat man jetzt in dem Zusammenschnitt alle nicht gesehen. Waren das dann alles so Schüsse, die irgendwie in den Himmel gehen, oder?
Ja, es waren auf jeden Fall wenig wirklich gefährliche Aktionen irgendwie dabei. Es hätte vielleicht irgendwie auch ein bisschen gefährlicher sein können, wenn es nicht vornehmlich immer Marcel Sobotka irgendwie gewesen wäre, den man da in Abschlusssituationen gebracht hätte. Das ist halt wirklich nicht seine Stärke. Also ganz egal irgendwie, ob jetzt per Kopf oder vor allen Dingen halt irgendwie, wenn er halt irgendwie aus dem Mittelfeld nachrückt, da hat die Fortuna das halt wirklich das ein oder andere Mal dann irgendwie auch mal geschafft, irgendwie mal mit ein paar ganz cleveren Ball irgendwie in den Rückraum irgendwie ihn mal gefährlich anzuspielen. Aber der schafft es dann ja wirklich eigentlich gar nicht, da mal einen einigermaßen harten platzierten Abschluss irgendwie draus zu machen, was irgendwie auch wirklich dann ein bisschen unglücklich ist, weil er ansonsten sehr, sehr gut gespielt hat. Und ja, aber dadurch, dass er dann irgendwie auch, wenn er halt eben der offensivste von diesen Mittelfeldspielern da im Zentrum ist, er es halt dann nicht schafft, diese Torgefahr zu entwickeln, die da wirklich irgendwie auch wichtig wäre. Und auf der anderen Seite, wenn er halt in dieser Appelkamp-Rolle spielt, was er jetzt wirklich halt mehrmals in dieser Saison, aber eben auch in der letzten schon irgendwie gemacht hat, so, da hat man auch immer gesehen, dass ihm diese Rolle irgendwie eigentlich auch nicht so liegt. Und ich habe gerade eigentlich irgendwie mit jedem Spiel, das irgendwie mehr ins Land geht, so das Gefühl, so, dass halt Marcel Boczka halt irgendwie keine richtige Rolle mehr irgendwie findet in dieser Mannschaft.
Weil sobald Boczek in der Mitte das gar nicht schlecht gemacht hat, fand ich. Also er hat das gemacht, was er machen musste, würde ich jetzt sagen. Er ist nicht abgefallen. aber hat halt auch nicht retten können, weil natürlich diese Gegenstöße von Kiel in einer Geschwindigkeit vorgetragen war, da konnte er auch nicht mehr viel machen. Und eben gerade über die Außen, die dann sehr offen waren, weil die Außenverteidiger hoch standen, da war nicht mehr viel zu holen. Ich würde bei den Schüssen, wenn du sagst, würde ich ja noch schon auf die zweite Halbzeit verweisen, weil da wurde es dann besser, da gab es mehr Offensivaktionen der Fortuna und auch mehr Abschlüsse. Was man positiv nennen kann, wenn man was nennen möchte, wenn man was Positives finden will in diesem Spiel, dann, dass man die Friedhelm-Funkelisierung des Abschlusses etwas hinter sich gelassen hat, vielleicht auch, weil Erik Tommy nicht mehr im Kader ist, weil die meisten der Abschlüsse, seien sie auch noch so wenig konsequent und überzeugend gewesen, waren immerhin aus dem 16er. Und das hat man in der ersten Liga noch ganz anders gesehen. Da war das eher so, man schießt, wenn man eine Situation sieht, dann haut man drauf. Und da merkt man schon, okay, es soll im 16er passieren, aber da passiert einfach noch zu wenig. Man kommt auch nicht dahin. In der ersten Halbzeit einfach fast gar nicht. Und wenn, dann wurde halt geblockt. In der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen besser. Und da weiß ich nicht, Lou, ob du sagen würdest, es wurde besser, weil Fortuna besser war, oder lag es eher an Holstein Kiel, dass es besser wurde?
Ja, das ist ja irgendwie immer so relativ schwer zu sagen, ne? Ob wer da jetzt irgendwie wirklich den ersten Impuls irgendwie gegeben hat. Aber ich fand ja schon, dass man gesehen hat, dass halt irgendwie Kiel vielleicht die Intensität, die sie in der ersten Halbzeit gegangen sind, nicht mehr so ganz mitgehen konnten. Oder dass ihnen da vielleicht irgendwie auch die Pause so ein bisschen halt den Rhythmus irgendwie so ein bisschen gebrochen hat.
Ja.
Fand es dann aber auch gut zu sehen, dass die Fortuna dann aber auch eigentlich sofort das auch angenommen hat und sich dann irgendwie nicht so lethargisch irgendwie bis zur ersten Auswechslung irgendwie so hat durchs Spiel schaukeln lassen, wie man das ja auch irgendwie in der Vergangenheit schon häufiger mal gesehen hat, sondern dann irgendwie auch relativ klar irgendwie das Heft in die Hand genommen hat und irgendwie auch gezeigt hat, so hey, wir wollen ja irgendwie schon noch was erreichen. Und ich fand, so ein bisschen stellvertretend dafür kann man irgendwie Kenan Karaman nehmen, der in der ersten Halbzeit eigentlich irgendwie so wirkt, als ob er mit dem Kopf halt schon bei der Nationalmannschaft wäre. Und dann in der zweiten Halbzeit aber schon irgendwie ein bisschen aktiver irgendwie war, immer wieder anspielbereit war, dann mal für so Steil-Klatsch-Bässe irgendwie anspielbar war. Und der hat mir dann zumindest mal für so eine kurze Periode irgendwie ganz gut gefallen.
Ja, die war aber nicht so lang.
Hat aber angeblich am meisten aufs Tor geschossen.
Ja.
Aus der ganzen Mannschaft. Ja. Aber wahrscheinlich sind das dann die weit vorbeigingen oder nicht so erfolgsversprechend waren, die
Schüsse. Ja, es sind auch, glaube ich, geblockte Schüsse. Ich erinnere mich so an Möglichkeiten, wo er halt eben im Rücken zum Tor dann da steht, sich umdreht, dann ist der Ball geblockt.
Wo das bei Ruven Hennings auf jeden Fall ein Tor geworden wäre.
Ja, Ruven Hennings hat den gemacht. Aber also man muss auch sagen, ja, sie haben sich halt reingehängt, aber es war halt Stückwerk. Also zum Teil muss man auch sagen, man fehlten da halt, also Pledel, der wirklich sich reingehängt hat und dann ja auch die Vorlage zum 1:1 Eigentor gibt und bei dem man merkt, dass der will, den brauchst du halt nicht ins Laufduell schicken. So, ne? Und Das hat dann Kiel relativ schnell ablaufen können. Ich hätte aber eher den Eindruck, also dass das Kiel auch genauso, wie Lou das beschreibt, denen ist so ein bisschen der Rhythmus gebrochen und diese Bissigkeit, die hatten, das fand ich wirklich beeindruckend in der ersten Halbzeit, hatten sie nicht mehr und dann konnte daraus Fortuna eben ein bisschen was kreieren. Aber so richtig
aber nicht. Wollten die verwalten oder also konnten die dann wieder einen Gang hochschalten, nachdem das Ausgleichstor gefallen ist, oder kann man das nicht so sagen?
Also nicht sofort, aber danach kippte das Spiel wieder und es meiner Lesart würde ich sagen, es kippte, weil Kiel gemerkt hat in der ersten Hälfte der zweiten Halbzeit, dass sie dieses Spiel jetzt hier verblöden. Es hätte halt schon 2-0, 3-0 stehen können, wenn Kastenmeier da nicht gehalten hätte, besser. Und dann haben die einfach nochmal aufgedreht und die Fortuna hat da nicht richtig mithalten können, fand ich. Es war gerade in der Endphase, bevor dann, also fiel dann ja dieses 2, dieses 2:1, was dann zurückgenommen worden ist wegen des Fouls von Bartels an Zimmer.
Mhm.
Das fiel schon nicht aus dem Nichts, aber gerade dieser Elfmeter, da muss ich sagen, klar, das war jetzt ein Elfmeter und das muss halt nicht sein. Man kann auch mit 1:1 dann nach Hause fahren. Aber da war Fortuna in dieser Phase davor unglaublich passiv. Hab zugeguckt, war nicht mehr am Mann dran, waren völlig verunsichert und man hat eben das, was man letzte Saison auch schon gemerkt hat, in diesen Endphasen, wo die anfangen zu merken, scheiße, wir könnten hier noch was verlieren. In dieser Endphase eben auch noch mal gemerkt. Man hat zwischendurch noch mal, wir rasen jetzt hier ein bisschen durch und die Tore werden auch nicht besprochen, aber gibt es noch mal diese Möglichkeit in der Offensive, wo Shinta Appelkamp eigentlich unfassbar viel Platz hat. Und man hat ja gedacht, hat der Schiri irgendwie abgepfiffen, weil die auch die Kieler sich kaum bewegt haben und er dann auf rechts halt in diesen Strafraum reinziehen kann. Und man merkt einfach, wie er denkt und denkt und denkt und denkt sich, nein, nein, nein. Und leider dann diesen Ball vertändelt. Und auch hier 19 Jahre jung und es ist sein Debüt und man muss jetzt hier nicht sich auf ihn fixieren. Das hätte auch allen anderen passieren können. Aber das spricht halt eben für dieses viele Nachdenken, was da in dieser Endphase passiert ist. Und dann gibt es halt noch ein paar Chancen. Und Fortuna verliert dieses Spiel dann verdient.
Was glaubt ihr, wie wäre das Spiel ausgegangen, wenn ganz früh der Kopfball gesessen hätte? Ich hatte ja nur die Zusammenfassung, wer war das denn nochmal? Ganz am Anfang gab es doch. Genau, ja. Glaubt ihr dann, dass es halt einfach jetzt momentan noch auch dieses, wir wissen nicht so genau, wo wir stehen und wir fangen dann an nachzudenken und dann liegen wir zurück und dann kommt eins zum anderen ist? Oder? Also ich sag mal, ich finde, aus dem Zusammenschnitt hat man ja schon gesehen, dass Kiel einfach eingespielt ist und auch in der ersten Halbzeit halt Chance um Chance hatte und dass das nicht unbedingt, wenn man das Ding macht, anders ausgeht. Aber würde mich mal interessieren, was eure Meinung ist.
Ich glaube, es wäre nicht großartig anders ausgegangen. Also irgendwie im Augenblick vermittelt diese Mannschaft halt, wie schon in so vielen Spielen diese Saison, wird den Eindruck, du kannst halt punkten, wenn halt in den letzten 10 Minuten Carsten Meyer den Elfer hält. So. Das, ich glaub, irgendwie mit dieser Erkenntnis kann man halt irgendwie, glaube ich, jetzt mal wieder aus diesem Spiel irgendwie rausgehen. Aber das ist halt wirklich bitter, weil irgendwie genau wie Janus gerade angesprochen hat, irgendwie auch gerade nach dem 1:1, so, da war eben noch so eine Phase, wo man irgendwie, wo sich eigentlich erstmal am Spiel nicht so, wo sich am Spiel erstmal nicht so wirklich stark was verändert hat, wo man dachte, die Fortuna spielt jetzt halt einfach so weiter, weil du hattest die Kieler in dem Augenblick halt schon auf jeden Fall an dem Punkt, wo du halt irgendwie mit ein bisschen mehr Entschlossenheit und auch mit ein bisschen mehr Cleverness und mit ein bisschen weniger Nachdenken, wie gerade an dieser Appelkamp-Chance halt, so, du hättest da auch einfach gewinnen können, wenn du dich halt clever anstellst, so, ne? Aber das ist halt einfach nicht so einfach, ne? Wenn du irgendwie aus so einer Serie von super vielen nicht gewonnenen, weggetrottelten Spielen irgendwie kommst, so dann kann man das halt irgendwie nicht so einfach abschütteln. Und das hat die Mannschaft halt gerade, ja, hat leider halt irgendwie wieder mal gezeigt.
Also ich finde es nicht so. Ich glaube nicht, dass die Fortuna dieses Spiel hätte gewinnen können. Also für mich war das einfach, das 1:1 war das, was man mit Glück, weil auch das wäre Glück gewesen, ja, nach Düsseldorf gebracht hätte, aber dass die Fortuna Düsseldorf dieses Spiel gewinnt, da muss schon sehr viel Pech auf Kieler Seite zusammenkommen.
Ja,
und dafür war es nicht gut genug.
Als i-Tüpfelchen holt sich dann so noch die gelb-rote Karte. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich sag mal, ich habe ja auch schon während des Spiels und nicht danach mir das diverse Zusammenfassungen angeguckt, während des Spiels den Ticker verfolgt. Und da habe ich mir wirklich nur an den Kopf gefasst und habe gedacht, ey, genau das richtige Spiel, was du in dieser Saison nicht siehst. Aber das ist ja schon krass. Also ich meine, das wiederholt sich ja jetzt schon am dritten Spieltag, dass man sich da eine unnötige gelb-rote Karte holt. Und ich meine, ich hoffe mal einfach, Hoffmann ist im nächsten Spiel wieder fit. Also Ist nicht so geil, da jetzt noch jemanden gelb-rot gesperrt zu haben, weil wenn ich jetzt die letzten zwei Spiele zugrunde lege, ist dann so ja auch echt eine solide und gute Verstärkung. Und jetzt fällt er halt im nächsten Spiel aus. So, das hätte nicht sein müssen.
Ja, und die gelb-rote Karte jetzt unnötig zu nennen, ist halt auch eher ein Euphemismus. Also ich war, glaube ich, wirklich selten so perplex bei einer Szene, bei einem Fortuna-Spiel. Ich habe mich wirklich irgendwie eine längere Zeit gefragt, was da irgendwie passiert ist, was ich nicht verstanden habe. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie eher dahinter gestiegen bist, Jan, was Danzo da irgendwie eigentlich erreichen wollte in dem Augenblick.
Naja, es gab dann, also alle haben das sicher so ein bisschen gedacht und dann ich habe dann im Internet dann so, ja, vielleicht hat er ja was falsch verstanden oder was anders gesehen. Ich denke mir, ja, aber was? Was will der denn gesehen haben oder falsch verstanden haben, um sowas zu machen? Also, aber da geht ja, also das ist schon fast schon, es ist wirklich slapstick oder ja perplex, weil der geht ja mit einer Selbstverständlichkeit hin, nimmt sich diesen Ball und ist wirklich ehrlich verwundert, dass er gelb-rot sieht. Ja, also ich frage mich, ob er verwundert ist, weil er halt vergessen hat, dass er das schon gelb gesehen hat. Dass du das vielleicht nicht so, aber warum?
Ja, also ich finde irgendwie, das rundete das Ganze so ab. Also wirklich wieder ein Tag zum Vergessen. Das Einzige, was ich nie vergessen werde, ist meine geliebte Laufleistungstabelle. Und die ist ja ganz interessant dieses Jahr, bisher, nach drei Spielen. Im letzten Jahr war man ja immer am Schluss und hat dann irgendwie, wir haben ja auch ganz oft über Leistungsabfall ab der 75. geredet. Dieses Jahr ist man, zumindest was die zweite Liga angeht, das zweitlaufstärkste Team bisher. Also, ob das jetzt nur daran liegt, dass man momentan viel hinterherrennen muss oder nicht, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber fit scheint die Mannschaft zumindest zu sein. Und ja, auch, ich sag mal, am Einsatz habe ich jetzt bei euch so rausgehört, hat es ja auch wohl nicht gelegen, sondern es fehlt halt einfach noch das Zusammenspiel und ja, überhaupt die kreativen Momente, die Idee.
Doch, also ich finde, also die Laufleistung stimmt. Lou hat es, glaube ich, letzte Woche schon auf den Punkt gebracht, die Fortuna muss halt unglaublich arbeiten für relativ wenig, was dabei rumkommt. Also man muss sich halt unglaublich anstrengen. Und was Einsatz angeht, ich finde schon gerade in der ersten Halbzeit hat es auch an Einsatz gefehlt, weil es geht nicht nur darum, dass du über den Platz läufst, sondern auch, wenn der Gegenspieler neben dir ist, dass du deinen Körper reinstellst und da nochmal Energie reinbringst, um den Zweikampf zu gewinnen.
Und das ja, das müssen die ja erst lernen in dieser Liga, weil im letzten Jahr war der Gegenspieler schon weg.
Das kann natürlich sein. Letztes Jahr war das dann schon ganz anders. Ja. Aber gut, ich meine, wie viele Spieler waren letztes Jahr dabei?
Ah ja, das stimmt.
Mag man immer noch. Es gibt ja auch jetzt schon erste Uwe Rösler Fragezeichen, die gestellt werden. Ich gebe ihm noch so bis zum 5. Spieltag. Hohoho. Es gibt aber jetzt schon so, es ist ja auch nicht mehr allzu lange hin.
Ja, richtig.
Aber klar, es gibt Verletzte und so ein bisschen, die Mannschaft wird immer durchgewürfelt. Aber ich fand das irgendwie, die Balance stimmte nicht so richtig gegen Kiel. Und ob man dann aufgrund eigener Leistung in der zweiten Halbzeit zurückgekommen ist, ja, man hat sich vielleicht stabilisiert. Ich würde ihn da jetzt auch noch nicht stark anzweifeln, aber klar.
Aber du gibst ihm noch bis zum 5. Spieltag.
Nee, also nicht um jetzt endgültig, nicht um ihn dann rauszuschmeißen, sondern um halt eine Meinung darüber zu bilden, was er in der zweiten Liga mit dieser Mannschaft leisten kann. So. Und das muss nicht heißen, dass Uwe Rösler nicht der richtige Trainer ist für das, was die Mannschaft leisten kann, sondern einfach nur sich einfach nochmal einen Eindruck zu geben, weil der aktuelle Eindruck ist leider der, den man jetzt in 4 Spielen bekommen könnte, inklusive Pokal, dass wenn die Fortuna die Stabilität hinten nicht hat, dann verliert sie die Spiele Und mit Stabilität hinten kann man, muss man darauf hoffen, dass die viele Arbeit, die man investieren muss, um oben, um vorne ein bisschen Chancen zu kreieren, dass die sich vielleicht für ein bis zwei Tore ausbezahlt. Aber aktuell ist die Fortuna keine Mannschaft, von der ich mehr als ein Tor erwarte.
Ja, so, ich auch nicht.
Das mehr. Ist schwierig.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde auf jeden Fall, bis ich da eine Einschätzung geben kann, noch ein bisschen mehr Zeit ins Land gehen lassen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen die Überleitung, weil jetzt wissen wir, mit welchem Kader gearbeitet wird. Und da ist ja noch ein bisschen was passiert.
Ja, genau. Ich finde auch, dann können wir jetzt mal so ein bisschen auf die Kaderverschiebung, auf die Wechsel schauen, die es jetzt noch im Kader gegeben hat, seit der letzten Aufnahme. Und ich glaube, dann macht es vielleicht Sinn, wenn man zum allerersten jetzt nochmal auf den einen Spieler schaut, der die Fortuna verlassen hat seit letzter Woche und danach auf die Zugänge. Und das ist Nana Ampomar. Nana Ampomar wird die Fortuna verlassen. Da wird, glaube ich, ein relativ großes Missverständnis beendet. Also das hat ja wirklich absolut gar nicht funktioniert. Ja, aber er bleibt der Fortuna erhalten. Er wird nämlich, er verlängert nämlich seinen Vertrag um ein Jahr und wird für 2 Jahre ausgeliehen an Royal Antwerpen und wird mit denen sogar Europa League spielen können dieses Jahr. Was war denn so euer erster Gedanke, als ihr davon gehört habt? Also gerade von dieser Vertragsverlängerung.
Ja, ja. Also der dann so Moment auf dem Transfermarkt quasi, dass man das nicht verstanden hat.
Also du meinst nicht, dass er jetzt weg ist, sondern dass sie noch den Vertrag, was wir dazu denken, dass,
genau,
dass sie den Vertrag vorher verlängert haben.
Genau, also ich würde jetzt mal davon ausgehen, da man ja auch ziemlich offen kommuniziert hat, dass wenn er gehen wird, man auf jeden Fall einen Nachfolger verpflichten wird und zum Zeitpunkt der offiziellen Bekanntgabe der Nachfolger ja auch schon da war. Also ich glaube, da muss man ja nicht drüber spekulieren, dass das an sich dieses, also einfach dieser Wechsel, Nana Ampomar verlässt die Fortuna und sucht sein Glück anderswo und man versucht, ihn halt zu ersetzen, erstmal ein guter Gedanke ist für alle Beteiligten.
Aber ja, warum dann diese Verlängerung?
Ja, also mein Gedanke dazu war, man hat den Vertrag verlängert, um noch jemanden zu finden, der ihn leiht. Und dann haben die hoffentlich eine Kaufoption, oder?
Ja, also ich glaube,
läuft doch aus, oder?
Ja, also ich glaube, ne, also Nana Ampomar hat er ja noch 2 Jahre Vertrag. Und ich glaube, dass halt, dass halt einfach die Fortuna es leider nicht geschafft hat, einen Verein zu finden.
Genau.
Der für Nana Ampomar annähernd auch nur das Geld auf den Tisch gelegt hätte, was die Fortuna damals investiert hat, was verdammt viel Geld in Gehalt und auch in Ablöse gewesen ist. Und man kann jetzt natürlich auch nur drüber spekulieren, was Antwerpen jetzt am Gehalt übernimmt und ob es da oder wie hoch da jetzt irgendwie auch noch vielleicht so eine kleine Leihgebühr ist. Aber ich glaube, ich würde jetzt einfach mal optimistischerweise davon ausgehen wollen, dass das übernommen wird, zumindest das Gehalt und man vielleicht sogar noch eine kleine Leihgebühr da bekommt, so. Und dass die Fortuna einfach dieses Investment halt nicht aufgeben wollte, dass man halt zumindest halt immer noch überzeugt ist vom Talent von Nana Ampomar und davon, dass er halt auch, wenn er jetzt nochmal eine gewisse Zeit halt in Belgien spielt, halt doch nochmal irgendwie das zeigen kann, weswegen man ihn letztendlich geholt hat. Und dass man halt einfach, so kalt das halt immer klingt, eben halt dieses Investment nicht aufgeben will und dass man das halt Antwerpen wohl dann einfach einen Spieler gewollt hat, auf den man sich halt quasi für 2 Jahre verlassen will und einfach in der guten Verhandlungsposition war, um Fortuna dann zu sagen, hey, wir leihen den Van halt nur für 2 Jahre, wir wollen hier ein bisschen längerfristig irgendwie planen können. Und dann hat sich die Fortuna halt irgendwie darauf eingelassen mit der Hoffnung. Ich meine, Ampomar ist halt auch immerhin erst 23 Jahre alt. Nehmen wir mal an, im besten Fall spielt er jetzt da 2 Jahre gut, dass er dann nochmal zu einem anderen Verein wechselt oder dass halt in 2 Jahren eben auch dann abhängig davon, wie sich so im gesamten Profifußball das ganze Geschäft entwickelt, vielleicht auch einfach Antwerpen dann genug Geld hat, um ihn halt zu kaufen.
Ja, aber sie haben wohl eine Kaufoption, wie Transfermarkt angibt. Also jetzt macht es auch Sinn. Ich habe das nämlich nicht.
Ja, genau.
Ja, klar.
Also ich darum kann mir auch geht's vorstellen, ne? Also ne, Antwerpen würde er einfach gerne diese Sicherheit haben, ihn da jetzt für 2 Jahre diesen Spieler halt zu haben. je nachdem, wie im nächsten Sommer die Situation ist, vielleicht spielt er ja da schon absolut Bombe jetzt ein Jahr, was sicherlich irgendwie für die Fortuna das absolut beste Szenario wäre. Und drängt dann vielleicht im nächsten Sommer schon auf den Wechsel oder Antwerpen ist schon nächsten Sommer so flüssig, dass sie ihn kaufen können oder wie auch immer. Aber ja, so oder so kann es natürlich irgendwie auch sein, ich weiß ja nicht, wie jetzt da das letzte Vertrag sehr von Nampuma aussieht, dass man da vielleicht irgendwie auch der Fortuna ein bisschen entgegengekommen ist, aber auf jeden Fall hat man dieses Problem jetzt halt irgendwie erstmal 2 Jahre in die Zukunft geschoben, wer weiß, was in 2 Jahren ist. Ich finde es erstmal ganz gut, dass man halt wie weiterhin auf diesem Kurs bleibt, jetzt auf jeden Fall kurz- und mittelfristig irgendwie finanziell relativ flexibel irgendwie zu bleiben, weil da ja wirklich irgendwie auch relativ viel passieren kann jetzt irgendwie noch, dadurch, dass vielleicht irgendwie so viele Einnahmen ausbleiben und man nicht weiß, wie sich der Markt entwickelt, finde ich das irgendwie erstmal gut. Also es wäre natürlich irgendwie besser gewesen, wenn man das hätte anders lösen können, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass einfach der Markt nicht besser gewesen ist und da würde ich jetzt, glaube ich, auch der Fortuna keinen Vorwurf machen wollen. Und
also ein Fazit am Ende, der knapp etwas mehr als ein Jahr bei Fortuna geholt als potenzieller Nachfolger oder sollte in die Fußstapfen langfristig von Benito Raman reinwachsen und geht jetzt mit 734 Pflichtspielminuten, 2 Toren im DFB-Pokal, 1 Vorlage im DFB-Pokal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich am Freitag dann gehört habe, dass er sich krank gemeldet hätte, das wurde ja so irgendwie über die Medien gegeben, da war ja eigentlich schon klar, dass er geht. Und von daher, ja, ich denke, genau das wird es sein, dass man überlegt, wie kriegen wir noch möglichst viel aus dem Investment wieder raus, so traurig das klingt, sind ja Menschen aus Fleisch und Blut, aber es ist halt einfach auch eine Menge Geld, die man da letztes Jahr für den Spieler ausgegeben hat.
Ja, genau. Und ja, was auf der anderen Seite dann wiederum sehr, sehr positiv stimmt, ist, der Nachfolger ist schon da. Und es sieht jetzt ja irgendwie gar nicht so, also ich finde, dass er auf jeden Fall erstmal relativ positiv aussieht. Nämlich Christopher Petersen, ein Schwede, der für auch gleich für 3 Jahre von Swansea kommt. Ja, und er wird es wahrscheinlich auch leicht haben, in die Fußstapfen von Ampoma zu treten. Und da muss man wirklich auch sagen, da ist einfach auch die große Chance da, dass sich da jetzt bei der Fortuna was tut, weil einfach er quasi jemanden ersetzt, der vorher einfach mehr oder weniger gar nichts beigetragen hat. Und ich finde, allein von den Anlagen her sieht er schon danach aus, als ob er da zumindest in der Lage sein könnte. Oder was denkt ihr dazu?
Also von den Anlagen sah Ampoma auch immer ganz gut aus, aber ich weiß, was du meinst. Ist so ein bisschen diese Kategorie, talentiert hat sich nicht durchgesetzt, bei Swansea in der 2. englischen Liga. Und ich meine auch gelesen zu haben, dass Rösler ihn schon wegen seiner Schweden-Connection im Blick hatte oder ihn kennt zumindest. Vielleicht hilft das ja, aber Potenzial scheint er zu haben, ja.
Hat auch, wenn man das direkt jetzt mit Ampoma vergleicht, letztes Jahr eine bessere Statistiken, was Torerfolg, was Spielminuten angeht, in seinen beiden Vereinen, die er da beackert hat im letzten Jahr zusammen. Und ich habe mich natürlich riesig gefreut, dass er Jugenderfahrung und Jugendausbildung mit beim FC Liverpool genossen hat. Das finde ich cool. Aber keine Ahnung, es ist immer so ein bisschen Kaffeesatz lesen. Ich habe mir so ein tolles Highlight-Video, als er bei Swansea vorgestellt wurde, von ihm angeguckt. Das sieht natürlich dann immer klasse aus. Aber sowas findest du von Nana Ampoma auch. Also abwarten. Also ich habe große Hoffnungen in den Jungen, aber das hatte ich letztes Jahr in Ampoma auch.
Ja, und ich möchte jetzt hier nicht hämisch sein, ne? Aber An großartigen Spielern, die in der niederländischen Liga schon viele Tore gemacht haben, dann in Deutschland gar keins geschossen haben, da könnte man auch mehrere Bücher mitfüllen. Also die Niederlande spielen halt ein bisschen anders, also vielleicht auch viel, viel spannender, viel offensiver und da schießt man eher mal ein Tor, als in der zweiten Bundesliga, vor allem in der zweiten Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf, die den Ball mit weniger Werf noch vorne bringen, wie das vielleicht niederländische Erstligisten tun können. Das ist so ein bisschen noch dieser Hintergedanke, den ich habe, wenn ich sehe, dass jemand viel in Holland getroffen hat. Das haben auch viele großartige Talente und talentierte Spieler schon gemacht und aus denen sind Weltstars geworden. Aber prinzipiell scheint das auch mal ein Spieler, der vielleicht für länger in Düsseldorf bleiben kann, statt nur mal ausgeliehen zu werden. Das wäre auch mal nett.
Ich muss mal kurz fragen, ist nicht Dimitri Bujikin mein niederländischer Torschützenkönig
geworden? Oh Mann, schau ich nach.
Aber auf jeden Fall, also an dessen viele Tore erinnere ich mich auf jeden Fall immer noch gerne im Dress der Fortuna. Da gab es ja wirklich eine Menge. Ja, also ich finde auf jeden Fall auch, dass Petersen wirklich, wirklich gut aussieht von dem, was man, von dem bisschen, was man da bei YouTube-Videos irgendwie sehen kann. Der Eindruck ist ja, dass er jetzt irgendwie zumindest vielleicht ein bisschen schneller ist als das, was die Fortuna im Augenblick so auf dem Flügel zu bieten hat. Und das würde ja, glaube ich, schon der Fortuna relativ gut tun, wenn mal jemand zumindest so ein bisschen Schnelligkeit mitbringt, weil das jetzt ja, glaube ich, bei Plel und bei Borello gerade jetzt nicht so die allerersten Eigenschaften sind, an die man da bei denen denkt. Dazu ist er dann irgendwie auch noch relativ robust, was ja irgendwie, glaube ich, dann auch für die zweite Liga ganz gut ist. Wenn da jemand trotz seiner Schnelligkeit irgendwie auch körperlich mal direkt ein bisschen gegenhalten kann. Und was ich da auch ganz auffällig fand, ist, dass der einen richtig ordentlichen Distanzschuss hat.
Und ja, das fand ich in den Videos auch das Schönste eigentlich. Also so schön, wie Jan es zwar eben gesagt hat, dass es gut ist, dass nicht mehr der Friedhelm Funkel Gedächtnisball, Verlegenheitsball aus der zweiten Reihe kommt. Man muss halt beides können, ne? Und es kam halt aus der zweiten Reihe, genau, dass das nicht mehr so Bodka probieren muss, ja.
Weil das, also wenn man da wirklich auch mal überlegt, auch noch, wenn man da auch noch die vergangene Saison so ein bisschen mit dazu nimmt, ne, also was die Fortuna diese und letzte Saison an Torgefahr aus dem Mittelfeld und von den Flügeln halt gebracht hat, so, das geht ja wirklich gegen null. So. Und das ist schon
sehr richtig. Tommy war schon ganz okay.
Ja, gut.
Also ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es unser Zweitliga-Tommy wird.
Ich könnte jetzt noch kurz sagen, dass Dimitri Bulikin in der Saison 2010-2011 Zweiter in der Torschützenliste der Ehrendivisie geworden ist, hinter dem uns sicherlich sehr gut bekannten Björn Vlemmings. Damals 25, der tatsächlich, und so schließt sich der Kreis, 2017, 2018 seine Karriere bei Royal Antwerpen in Belgien beendet hat. Also hoffen wir, dass das ein irgendwie interessantes Zeichen ist, das man deuten kann. Aber mit 21 Toren in 30 Spielen hat Bulikin gezeigt bei ADO Den Haag, wo, dass er weiß, wo das Tor steht, zumindest das in den Niederlanden.
Sehr gut. Ja, ich denke mal, dann gucken wir mal weiter, wer noch alles gekommen ist. Hat sich ja, das Transferkarussell hat ja noch mal Fahrt aufgenommen.
Ja, richtig. Der erste Spieler, den Fortuna seit unserer Aufnahme noch verpflichtet hat, das wollen wir jetzt hier nicht unter den Tisch fallen lassen, weil das ja irgendwie auch schon so lange im Raum stand. Ja, ist halt Leonardo Kutris gewesen. Über den haben wir ja schon sehr, sehr häufig gesprochen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da jetzt noch so viel hinzufügen müssen, außer dass es irgendwie ganz spannend war zu sehen. Spannend, sage ich mal, dass sich der Medizincheck so ewig hin und her gezogen hat oder dass man halt nach dem normalen Medizincheck, den man halt ja irgendwie immer macht, glaube ich, noch 3 weitere Tage gebraucht hat oder sogar 4, bis man dann letztendlich mit weiteren Untersuchungen so weit war, dass man auch verkünden konnte, dass er jetzt bei der Fortuna unterschrieben hat, dass man da jetzt irgendwie anscheinend überzeugt genug war, dass da seine sämtlichen Knochen und Bänder halten werden in nächster Zeit und dass er einen ähnlichen Deal bekommen hat, wie es jetzt Nana Ampoma bei Antwerpen bekommen hat, nämlich dass er für 2 Jahre ausgeliehen ist und die Fortuna eine Kaufoption besitzt. Und da war ich eigentlich relativ positiv überrascht bei dieser Art des Deals. Wie habt ihr das gesehen? Seht ihr das auch so positiv, diese Art und Weise, wie man diesen Deal jetzt halt irgendwie da eingestrickt hat?
Ja gut, also ich meine, weißt du, wie hoch die ist, die Kaufoption?
Ich glaube, die ist relativ hoch.
Ja, genau. Also ich sag mal, der kommt ja tatsächlich mit einem für, sag ich mal, Zweitliga-Verhältnisse erstmal ordentlichen Marktwert, sodass man halt sagt, irgendwie, das wäre vielleicht einer, wenn man mal wieder aufsteigt, dann kann man den kaufen, wenn er sich bis dahin etabliert hat. Also ich bin einfach gespannt, wann er das erste Spiel machen kann. So.
Ja, also ich meine, theoretisch sind es halt 2 Jahre, die man ihn hat. Wenn man ehrlich ist, die Halbwertszeit der meisten Fortuna-Spieler ist eh nicht länger. Oder es ist nicht nur in Fortuna, bei Fortuna so, sondern bei vielen anderen Profifußballern oder Profimannschaften auch so. Ja, aber die Sorge, die hast du ja schon angesprochen, ob die paar Tage länger nicht auch ein Überlegen war, wie schätzt man diese Verletzungen ein und die Ergebnisse der medizinischen Untersuchung, ob man das Risiko eingehen will. Ich bin auch sehr gespannt und hoffe nicht, dass wir hier einen zweiten Contento vor uns haben. Der also für Contento, der scheint ja bei Sandhausen jetzt eine Heimat gefunden zu haben. Also gut, das ist natürlich der Worst Case, aber man braucht noch einen Linksverteidiger, den hat man jetzt und hoffen wir mal, dass er bald fit ist und spielen kann. Alles andere wird man sehen.
Und mein Gedanke
er hat halt viel Upside, wie man im Englischen sagen würde. Also er hat ja, genau, wahrscheinlich einiges an Potenzial.
Genau, das denke ich halt auch, dass da wirklich richtig viel Upside irgendwie da ist. Und deswegen, wenn man jetzt mal so von der Verteidigungsposition weggeht, würde ich ihn jetzt mal, wenn ich da sehr optimistisch rangehe, gar nicht so sehr mit Contento vergleichen wollen, sondern vielleicht eher mit einem anderen Spieler, den die Fortuna vor kurzer Zeit geholt hat, auch nach einem Kreuzbandriss, auch jemand, der, glaube ich, relativ viel Upside irgendwie hatte und dann nach einem Kreuzbandriss erst reinfinden musste und irgendwie erst so nach dann irgendwie auch, der hat dann für 2 Jahre unterschrieben und wollte dann auch nicht verlängern. Und ich glaube, so sollte man Kutris halt irgendwie auch sehen, dass man da einfach jemanden bekommen hat, der sehr, sehr hohes Potenzial hat, der halt dann vielleicht nur 2 Jahre bleiben wird. Und genau, weil ich meine, ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, wenn ich mal nicht Kevin Stöger,
über den wir der bald wieder kommt.
Kurz dann doch nochmal sprechen müssen. Aber vielleicht kann man Kurtis wirklich ein bisschen so sehen, dass da wirklich jemand gekommen ist, der vielleicht vom Talentlevel eigentlich eher ein bisschen über dem ist, was die Fortuna eigentlich gerade so bekommt. Und wenn das halt funktioniert, hat man eben die Möglichkeit, ihn halt zu kaufen und dann vielleicht direkt weiter zu verkaufen, wenn er halt wirklich so richtig gut spielt. Und wenn es halt eben nicht gut genug funktioniert, dann hat man halt trotzdem einfach diese Chance halt gehabt, irgendwie das auszuprobieren. Also ich finde das eigentlich jetzt erstmal relativ positiv.
Ja.
Okay, dann kommen wir dann noch zum letzten Spieler, den die Fortuna verpflichtet hat. Gestern relativ kurz vor Transferschluss, nämlich den österreichischen Innenverteidiger Christian Klara.
Christoph.
Oh, Christoph, oh Gott, ich glaube, ich jetzt.
wir haben zwei Christophs jetzt.
Da ist dir ein kleiner roter Armee-Fraktion-Versprecher untergelaufen.
Ja, ist mir auch aufgefallen.
Ja,
sehr schön. Ja, also Christopher Klara unterschreibt einen Vertrag direkt für 4 Jahre. 19 Jahre ist er erst alt. Von dem muss die Fortuna ja relativ überzeugt sein. Auch kam, weil es auch so ein bisschen ein Transfer, der so ein bisschen aus dem Nichts kam. Ich gehe mal davon aus, dass ihr auch noch jetzt vor dem gestrigen Tag nichts über ihn gehört hattet. Oder wie ist das?
Nein.
Knapp nicht.
Natürlich nicht.
Ich glaube, das ist so ein Transfer. Also man kann ja darüber, wir hatten das ja im letzten Mal schon mit Kreinsch, was für Auswirkungen das auf Siebert haben kann und so und ob man das noch braucht. Ich glaube, das ist ein Transfer, den kann man machen. Aber es ist, glaube ich, vor allem ein Transfer, den macht man, weil man die Möglichkeit auf einmal dazu hat. So ein klassischer, die letzten 3 Tage vorm Ende der Transferperiode, Transfer, wo der Spielerberater einem durchsteckt, Southampton will den abgeben, ist ein Spieler, den du vielleicht schon auf der Liste hast, weil der irgendwie U21 österreichischer Nationalspieler ist und du als Fortuna solltest du genau bei solchen Nationalmannschaften die U21-Spieler kennen. Und dann gibt es die Möglichkeit, die wollen ihn abgeben und der hat Interesse, wollte das machen. Und dann sagt man sich, 20-jähriger U21-Talent, Das schlagen wir jetzt zu. Und hat ja sogar noch Ablöse bezahlt, glaube ich, von 350 oder 400.000 Euro.
Ich glaube ja, dass es ein bisschen anders gelaufen ist. Ich glaube ja, dass Kevin Dunn so sich so drüber geärgert hat, dass er jetzt gesperrt ist, wo momentan es in der Innenverteidigung eng ist, dass er sich dann nochmal an seinen alten Homie aus Southampton-Tage, Christoph Klara, erinnert hat und dann gesagt hat, ey, holt doch mal den Christoph, der vertritt mich nächste Woche.
Ich hoffe nicht, dass das so gelaufen ist.
Was ich mir halt viel eher vorstellen könnte, ist, dass die beiden denselben Agenten haben. Das habe ich jetzt gar nicht geschaut, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber das ist ja dann eigentlich auch oft so. Und wahrscheinlich auch denselben Agenten wie der Trainer, der ja auch Österreicher ist. Aber das geht jetzt halt arg ins Spekulative. Das sollte man eigentlich
Aber beide Southampton, beide Österreich, da habe ich doch direkt gedacht, irgendwie der Danso und der Christoph, die sind, der Kevin und der Christoph, die gehen jetzt ordentlich feiern in Düsseldorf.
Nee, die haben nicht den gleichen Berater.
Okay.
Na gut. Hätten wir das auch. Apropos Berater. es wird ja auch sofort dieser Transfer mit den weiter stockenden Verhandlungen mit Jamil Siebert in Verbindung gebracht. Glaubt ihr, dass da wirklich was dran ist? Es gibt ja irgendwie auch Leute, die gesagt haben, dass das jetzt quasi so ein Move von Fortuna ist, um halt da weiter Druck auszuüben. Oder weil man sogar davon ausgeht, dass man Siebert in der nächsten Transferperiode verlieren wird, weil er halt bisher das Angebot, was die Fortuna ihm gemacht hat, nicht angenommen hat. Glaubt ihr, da ist wirklich was dran? Oder geht es auch einfach vielleicht so ein bisschen darum, wie schon gesagt, einfach noch ein bisschen mehr Talent in den Kader zu bekommen bei jemandem, von dem man ziemlich überzeugt ist und vielleicht einfach auch noch ein bisschen mehr Breite irgendwie zu bekommen, um vielleicht mit Dreierkette spielen zu können, auch wenn mal jemand gesperrt ist?
Also ich glaube nicht. Also ich glaube, das sind die sind zwei Fälle, die man unabhängig voneinander bewerten muss, auch wenn das schwer geht. Ich glaube, da steckt kein strategischer Plan hinter, sondern man wird weiter mit Siebert sprechen und hat jetzt auch Christoph Klara verpflichtet für den Fall der Fälle, aber die Rheinische Post hat es ja, glaube ich, auch schon zusammengebracht und dann gesagt, naja, nächste Saison ist halt dann so weg und dann ist trotzdem nur noch, also Siebert ist ja jetzt vielleicht auch kein Spieler, von dem man erwarten kann, dass er diese Saison 15 Spiele macht, sondern hoffentlich weiß sein Lager auch, dass er ein Perspektivspieler ist, der in Düsseldorf gute Chancen hat, rangeführt zu werden und die auch nach wie vor hat. Und nächste Saison, wenn er sich anbietet im Training und sich vielleicht in den Einsatzmöglichkeiten, die er hat, zeigt, dass er nächste Saison bei einem Mittelfeld-Zweitligaverein, die Düsseldorf nächste Saison auch sein wird, sich noch weiterzuentwickeln. Und ich glaube nicht, dass das, ich würde das jetzt nicht zusammennehmen, die beiden Dinge.
Also, was auf jeden Fall interessant sein wird, ist, ich schätze mal, dass man beim kurzfristig anberaumten Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Donnerstag, da wird man vielleicht den einen oder anderen von denen schon mal ein paar Minuten beobachten können.
Das hoffe ich sehr.
Ja, das finde ich auch ganz interessant.
Dann noch den Elefanten im Raum, um das mal auch in dieser Folge einzubringen. Den neuen zentralen Mittelfeldspieler, der mit seinen Pässen und seiner Kreativität die Stürmer füttern wird.
Ja, der ist noch vereinslos momentan.
Ja, der muss doch. Das steht mal fest. Also, wenn die Fortuna noch einen holt, ist der jetzt in dem Moment, egal wer es ist, vereinslos. Ja. Sollen wir noch kurz zu den Stöger-Gerüchten? Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich die Fortuna wäre, hätte ich natürlich bei Stöger jetzt nochmal angerufen, allein um zu fragen, wie ist deine aktuelle Gehaltsvorstellung? Und wenn ich jetzt Medienvertreter wäre, würde ich jetzt auch sagen, die Fortuna wird ganz sicher bei Stöger anrufen, um herauszufinden, wie seine aktuellen Gehaltsvorstellungen sind. Also ich weiß jetzt nicht wirklich, was ich davon halten soll und wie konkret das tatsächlich ist.
Ja, also richtig vorstellen kann ich es mir auch nicht. Also ich glaube, dass halt Kevin Stöger auf jeden Fall noch für mehr Geld und auch für eine durchaus bei einer Mannschaft, wo er eine ähnliche Rolle bekommt und deswegen halt irgendwie auch ähnlich gut aussehen kann, auf jeden Fall auch in der ersten Bundesliga oder auch in einer anderen ausländischen Liga irgendwie hätte unterschreiben können. Und es, glaube ich, für ihn jetzt wenig Sinn machen würde, bei der Fortuna nochmal einzusteigen. Also würde ich natürlich großartig finden, auch wenn, glaube ich, alleine das wenn das jetzt wirklich gerade, wenn da wirklich was dran ist und man irgendwie, ja, jetzt sieht, dass halt quasi die sportliche Leitung halt versucht, irgendwie die große Lücke mit, die Kevin Stöger und Birkische halt irgendwie gerissen haben, am Ende der Transferperiode halt mit Kevin Stöger zu füllen, so ein bisschen ratlos zurücklässt in puncto, wo denn eigentlich irgendwie so die Prioritäten gesehen werden und wie es mit der Fantasielosigkeit da irgendwie bestellt ist. Aber ja, ich würde es natürlich trotzdem ganz gut finden, wenn da wirklich was dran wäre und wenn da wirklich drüber nachdenken würde, herzlich willkommen. Auch wenn da ja sicherlich irgendwie nicht, ist vielleicht irgendwie auch nicht der sympathischste Spieler ist, so aus Fansicht, aber ja, zumindest rechne ich ihm halt hoch an, dass er halt irgendwie da auch irgendwie nie irgendwie mal ein falsches Wort verloren hat, sondern irgendwie eigentlich von vornherein immer klar gemacht hat, dass er diese Aufgabe bei der Fortuna irgendwie nur als Durchlaufstation sieht.
Ja, aber aus Sicht von Kevin Stöger kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich meine, was ist denn das? Also das ist doch die absolute persönliche Niederlage, wenn man am Ende dann sagt, okay, ich habe mich ins Schaufenster gestellt. Ja, ich stand da so im Schaufenster, niemand wollte mich haben für meine Vorstellung. Dann komme ich halt wieder zurück. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das, also wie gesagt, er kriegt bessere Angebote möglicherweise noch oder vergleichbare. Und selbst bei vergleichbare wird er nicht das von Fortuna Düsseldorf nehmen. Das glaube ich nicht.
Nee. Ich habe ja meine besten Überlegungen, Gedanken, wenn ich dusche. Und deshalb ist es gut, dass ich vor diesem Podcast geduscht habe. Und da ist mir, ja, ich habe also über was nachgedacht und ich möchte es jetzt einfach nur mal hier in diesen Raum werfen und einfach mal hören, was ihr dazu sagt. Also sagen wir mal, der findet jetzt Uwe Klein und findet jetzt keinen kreativen zentralen Mittelfeldspieler und es kann sein, dass man sich so ein bisschen durchwursten muss mit dem, was man halt hat. Was ist denn, wenn Uwe Klein auf seinem Weg durch die vereinslosen Spielerlisten auf einen Rechtsverteidiger stößt? Weil ich meine, meines Erachtens könnte man den ohnehin gebrauchen, denn Zimmer als Rechtsverteidiger, als Zimmermann-Ersatz, weiß ich nicht, aber der interessantere Faktor ist, dass dieser Rechtsverteidiger dann vielleicht eine stärkere Alternative auf rechts ist und Zimmermann ins Mittelfeld rücken kann. Wir haben das letzte Saison nur ein einziges Mal gesehen, glaube ich, gegen Schalke, als Friedhelm Funkel Zimmermann auf die 8 gestellt hat. Und ich frage mich, ob Zimmermann da etwas mitbringen könnte, was das aktuelle Mittelfeld, wenn es sich nicht weiter ergänzt, nicht hat. Ich bin mir nicht sicher, aber ich wollte diese Gedanken jetzt mal mit euch teilen, den ich hatte.
Ja, den Gedanken hatte ich auch irgendwann jetzt letztens, glaube ich, sogar schon mal. Ich weiß gar nicht, ob ich da mit Moritz drüber geredet habe. Auf jeden Fall würde ich es, glaube ich, jetzt in der derzeitigen Situation gerne ausprobieren wollen, wenn man da wirklich für recht jemanden finden würde, einfach weil ich das Gefühl habe, dass man unbedingt was ausprobieren muss, weil wenn man weiterhin mit den Mitteln, die man im Augenblick irgendwie zur Verfügung hat, das Gleiche versucht, was man jetzt eigentlich das ganze Jahr schon versucht, dann wird sich da nichts ändern und dann wird sich da auch nichts verbessern. Und ich würde zumindest Zimmermann gerne mal in dieser Rolle sehen und vielleicht irgendwie auch einfach gerne mal 2, 3, 5 Spiele halt dann in dieser Rolle sehen. Halt eben alles unter der Voraussetzung, dass man halt irgendwie noch einen anderen Rechtsverteidiger findet, weil wie du gerade schon angesprochen hast, Zimmer sehe ich auch wirklich nur sehr, sehr ungern auf der Position.
Ich meine, man weiß jetzt nicht, was Piotrowski noch bringen kann. Man hat eben noch Tripp, auf den man hoffen kann, mehr auch nicht. Und Piotrowski, vielleicht entwickelt er sich ja auch noch da rein. Aber ja, wenn da nichts mehr passiert im Kader oder zumindest nicht auf den Positionen im Mittelfeld. Tim?
Ja, ich bin noch da, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich befürchte tatsächlich, dass da nichts mehr passieren wird. Und dann muss man mit dem jetzigen Kader gucken, was los ist und was geht. Und ich sag mal, diese Idee mit dem Zimmermann im Mittelfeld, die finde ich, könnte man durchaus mal beim Testspiel ausprobieren, aber nicht unbedingt beim nächsten Pflichtspiel.
Ja, und das ist da, glaube ich, irgendwie auch wirklich schon mal ein guter Punkt, das jetzt so anzusprechen, weil es wird ja auf jeden Fall keine Option sein, um das jetzt gegen Gladbach auszuprobieren, weil ja gerade die angesprochenen Zimmermann und Pripp beide nicht dabei sein werden. Zimmermann fällt mit der Verletzung, die er gegen Kiel bekommen hat, bis auf Weiteres aus. Und Edgar Pripp hat, wer konnte es ahnen, in der Reha einen Rückfall erlitten und wird auch bis auf Weiteres nicht mehr die Reha weitermachen können. So. Und das heißt, bei beiden, glaube ich, steht jetzt erstmal in den Sternen, wann sie zurückkommen. Und bei der Verletzungshistorie ist wahrscheinlich gerade bei Edgar Pripp ja, es ist wahrscheinlich wirklich sehr, sehr unsicher.
Ja.
Ja, keine guten Nachrichten. Dann hätte ich jetzt noch mal eine Frage an euch beide. Und zwar, wenn ihr jetzt noch mal auf diese Transferperiode, auf diesen Transfersommer so ein bisschen zurückschaut, glaubt ihr, dass die sportliche Führung der Fortuna, wenn sie selber jetzt ihre Transferperiode bewerten müsste, dass sie denkt, dass sie ihre Ziele weitestgehend erreicht hat und dass sie da zufrieden mit sind, was da passiert ist?
Ich glaube, jein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man gerne noch einen zentralen Mittelfeldspieler gehabt hätte, den man Stand jetzt nicht hat. Aber ansonsten ist man, glaube ich, froh, dass man ein gewisses Gerüst halten konnte. Das ist ja noch der nächste Punkt, gehen noch Leute Spieler weg. Also Teil der Transferperiode war ja eben auch die Fragen hinter Zimmermann und Hoffmann. Ich glaube, da gab es sicherlich eine gewisse Angst. Und dann hat man ja Karaman gehalten, die Position besetzt, so, ne? Also wenn man Haken macht, aber wie dieser Haken aussieht, das wird man jetzt sehen. Und werden wir erst in 5 bis 10 Wochen bewerten können.
Ja, aber also man muss ja sehen, bei den Neuzugängen, die man geholt hat und die jetzt schon ein bisschen gespielt haben, da sind die abschließenden Bewertungen natürlich längst nicht gemacht, von uns nicht, von, ich sag mal, den Verantwortlichen auch nicht. Aber da kann man schon mal sagen, Danso war zumindest die Verpflichtung, die man sich bisher vielleicht, wenn man die bisherigen Spiele nur bewertet, erhofft hat. Ich denke mal, man wird zufrieden sein, dass man Florian Hartherz mit so viel Zweitliga-Erfahrung bekommen hat. Man erhofft sich so ein bisschen, so ein paar Junge aus dem eigenen Stall einzubauen, um irgendwie die Identität wieder auf Düsseldorf zu lenken und zu sagen, hey, das sind Düsseldorfer Jungs, so, wow. Man hat sich da deshalb ja auch, hat man ja auch auf Ioa gesetzt, so. Der konnte noch nicht zeigen, was los ist, ob der wirklich in der zweiten Liga zum Stammpersonal gehört. Und deshalb glaube ich, wenn du jetzt fragst aus der Sicht der Beteiligten, die verantwortlich dafür sind, ist, glaube ich, bis auf den zentralen Mittelfeldbaustein alles so gelaufen, wie man es sich erhofft hat.
Ja, meine große Sorge ist halt irgendwie, dass ich mich frage, so was ist die Analyse der letzten Saison gewesen? Also was hat man sich da angeschaut? Wo hat man festgestellt, daran hat es irgendwie letztendlich gelegen? Also wie Janas irgendwie auch gerade schon so ein bisschen angesprochen hat, ich glaube auch, dass man irgendwie vor allen Dingen jetzt damit beschäftigt gewesen ist, halt irgendwie Positionen zu füllen. Aber und das jetzt eigentlich auch weitestgehend geschafft hat, bis auf eben diese klaffende Lücke im zentralen Mittelfeld. Aber halt eben auch nicht mehr. Und mir fällt halt so ein bisschen schwer, halt irgendwie so eine klare Linie und so ein klares Konzept bei dem zu erkennen, wie man diese Mannschaft jetzt zusammengebaut hat, fernab von irgendwie einigermaßen fähige Leute zu holen. Aber ich kann irgendwie nicht so richtig erkennen. Also ich meine, das ist jetzt natürlich irgendwie auch, ne, von außen gesprochen und nach gerade mal 3 Spielen und einen Tag nach Ende der Transferperiode. Aber trotzdem kann ich nicht so richtig erkennen, wie die Mannschaft spielen soll und wie man halt irgendwie auch das abstellen möchte, was halt irgendwie in der letzten Saison halt irgendwie schlecht gelaufen ist.
Ja, aber
wenn ich mir jetzt die letzte Saison anschaue, dann denke ich mir halt, ja, weswegen ist man denn abgestiegen? So, weil man halt nicht wie jetzt halt Bielefeld gerade in der ersten Liga halt Arne Meyer für die 8 geholt hat, sondern Luis Baker. Also wenn halt, wenn du in der Hinrunde halt nicht Luis Baker hast, sondern irgendwie jemanden, der halt Stöger vernünftig ersetzen kann, dann steigst du halt nicht ab. Und im Grunde gehst du jetzt halt schon wieder mit demselben Riesenloch halt irgendwie in diese Saison. Du hast eine klaffende Lücke da im Mittelfeld, hast halt eigentlich eine richtig starke Verteidigung, die halt irgendwie mit zu den Besten gehört, was es in der Liga gibt. Du hast halt mit Karaman, Hennings und Kownacki halt irgendwie drei richtig starke Offensivleute, die sich halt vor niemandem in der Liga vor irgendwem verstecken müssen. Aber wie halt irgendwie das Spiel dazwischen funktionieren soll, ist halt irgendwie überhaupt nicht klar. Und da hat man halt irgendwie für diese absolut neuralgische Position, wo man im Winter auch erkannt hat, letztes Jahr, dass da diese riesige Lücke ist, da hat man Berisha geholt und Stöger ist zurückgekommen. Die sind jetzt halt beide gegangen und die hast du jetzt halt gerade ersetzt mit Piotrowski, der es nicht schafft, selbst bei dieser super dünnen Personallage in die Stammformation zu kommen. Du hast damit Appelkamp jetzt halt irgendwie einen jungen Spieler, dem man es anscheinend irgendwie zutraut, wo es aber leider nicht so wirklich zu erkennen ist und wo ich mir natürlich echt wünschen würde, dass das funktioniert. Und du hast halt irgendwie einen Edgar Pripp geholt, wo halt vorher wirklich schon komplett klar war, dass der höchst verletzungsanfällig ist, der jetzt natürlich sofort komplett ausfällt. Und da frage ich mich halt, auf wen hat man da irgendwie wirklich gebaut? So, und mich lässt das echt irgendwie ein bisschen ratlos zurück, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, dass das irgendwie, ja, das Problem, das besteht halt seit so langem und man hat das jetzt irgendwie schon wieder versäumt, das richtig anzugehen, weil die Position hat jetzt schon wieder die letzte Priorität gehabt. So, darum hat man sich halt gekümmert, als man, ja, das ist jetzt quasi die allerletzte Stelle im Kader.
Und ja.
Das ganz, ganz am Ende an.
Und das weißt du nicht, das weißt du nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die da seit Monaten dran sind, aber halt einfach sich nicht ergeben hat.
Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass als wir unsere Sommerpausenfolge gemacht haben, uns die Haare zu Berge gestanden haben, was für einer Defensive möchte man denn spielen? Da muss man ja ganz ehrlich sagen, das haben die dann relativ schnell gelöst. Also ich sag mal, wir wussten am Ende der letzten Saison, jetzt gehen 17 Spieler. Und ich meine, dann einfach so mit dem Finger zu schnippen und man hat eine funktionierende Mannschaft, die dann auch noch Abläufe kennt, gleichzeitig dann noch Corona, die holprige, Vorbereitung. Dann gab es tatsächlich jetzt schon wieder diese gehäuften Muskelverletzungen, wo er jetzt schon wieder geungt wird. Irgendwas läuft da in der medizinischen Abteilung nicht ganz richtig. Also ich sag mal, wenn sich erstmal so eine Mannschaft rauskristallisiert, die 5 Wochen lang zusammen trainiert als erste Mannschaft und 5 Wochen lang spielt, dann weiß ich nicht so genau, ob das dann noch genauso aussieht wie jetzt in den ersten 3 Spielen. Und deshalb, du hast recht, die klaffende Wunde ist offensichtlich im zentralen Mittelfeld. Wir wissen nicht so genau, was die Idee dahinter ist, wer die jetzt füllen soll. Aber trotzdem, bevor ich jetzt komplett den Daumen nach unten mache und sage, alles ist Kacke, möchte ich gerne mindestens die nochmal 5 Spiele spielen lassen.
Ja, ich möchte euch einfach gerne nochmal einen Satz mit auf den Weg geben, der da, glaube ich, so meinen Eindruck so ein bisschen bestimmt hat. Und das ist das Uwe Klein, als es darum ging, welchen Linksverteidiger man holt und als dann, glaube ich, in dem Zusammenhang aber irgendwie die Verpflichtung von Luca Krainsch klar gemacht wurde, dass er da gesagt hat, wir haben so ziemlich jeden Linksverteidiger Europas auf dem Schirm gehabt, da könnt ihr euch sicher sein. So, und das Problem ist, der sagt halt diesen Satz, der an sich schon irgendwie fatal ist, und das Problem ist auch, dass ich ihm fast glaube. So, ich kann mir wirklich einfach vorstellen, dass genau das so ausgesehen hat, dass man sich halt quasi am ersten Tag der neuen Saison halt hingesetzt hat und irgendwie die Datei aufgerufen hat und dann halt beim ersten Spieler mit A angefangen hat, weil Linksverteidiger in die Maske eingegeben hat, am ersten Tag dann bis C gekommen ist und so halt irgendwie immer weitergearbeitet hat, dass man sich halt wirklich einfach jeden Spieler angeschaut hat in dieser Sommerpause und dass man halt nicht schon irgendwie, wie es eigentlich bei einem guten Verein laufen sollte, dass man einfach klar bestimmte Märkte halt sowieso irgendwie schon im Kopf hat, die man halt anvisiert, klare Zielmärkte, dass man halt irgendwie nicht an den Spielern schon seit mindestens Winter letzter Saison halt irgendwie baggert, die man irgendwie gerne holen würde, dass man halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, halt irgendwie eine klare Strategie hat und halt nicht sich jeden Linksverteidiger in Europa angeguckt hat. So, das klingt so dermaßen unorganisiert und katastrophal, und das sendet ja dann irgendwie auch so ein Signal aus, wo, also wenn ich so einen Satz lese und ich bin ein Spieleragent, dann streiche ich mir den Rot an und werde auf jeden Fall Uwe Klein und die Fortuna jedes Mal, wenn ich irgendwelche schwierigen Klienten habe, die ich halt nirgendwo unterbringen kann, die nirgendwo richtig reinpassen, werde ich immer die Fortuna als allererstes anrufen, weil die einfach halt irgendwelche Spieler halt holen, die halt irgendwie ein bisschen Talent haben, die aber keine Ahnung haben, ob die Spieler in ihre Spielidee reinpassen, ob die in ihren Kader reinpassen, ob die in ihr System reinpassen, ob man für diese Spieler einen gewissen Plan hat, ob man die entwickeln möchte, sondern dass man einfach halt einen Linksverteidiger haben möchte, der gut ist.
Also ich verstehe das. Man kann dazu noch sagen, dass, so wie ich das sehe, die Scouting-Abteilung von Fortuna Düsseldorf zumindest zu Erstliga-Zeiten eine der kleinsten war in der ersten Liga. Aber wie soll ich das sagen? Also ich verstehe das, was du sagst, und die Bedenken muss man haben, was diese Position angeht, des zentralen Mittelfeldspielers. Und dass die nicht gefüllt ist, könnte sowohl für Uwe Klein als auch für Uwe Rösler zu einer deutlichen Benachteiligung im Arbeitszeugnis für die Saison führen. Das glaube ich auch, weil das ist offensichtlich, darüber redet ja seit Tagen jeder in Düsseldorf und Umgebung, dass so ein Spieler, also seit Wochen, da hast du vollkommen recht. Und ja, es war klar, dass das passieren würde, dass da eine Lücke entsteht. Aber vieles war ja auch nicht klar über diesen Sommer. Ja, in welcher Liga wird Fortuna Düsseldorf spielen und so weiter und so fort. Wer ist überhaupt der verantwortliche Manager? Das wurde dann auch erst im März klar. Und ja, das hätte man natürlich alles in der Organisation auffangen können müssen. Und aktuell sieht es so aus, als ob die Rolle des zentralen Mittelfeldspielers, der da Bälle verteilt, die Rolle ist, die Marcel Sobotka einnimmt. Und das ist vielleicht nicht sehr befriedigend. Aber wie umfassend der Rundumschlag sein muss gegenüber die Kritik, gegenüber der Organisation, weiß ich halt nicht. Das kann ich einfach nicht vernünftig bewerten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Genau, ich kann es zwar auch nicht bewerten, aber ich finde es auch ein kleines bisschen aus der Luft gegriffen, weil, also ich sag mal, bis auf ein paar Ausnahmen, wo du halt sagst, okay, die sind von A bis Z durch das Alphabet gegangen, so wie du es sagst, sind das doch alles Spieler, wo du halt sagst, aha, okay, der kommt jetzt aus der zweiten Mannschaft, um der eigenen Jugend eine Chance zu geben, der hat sich dort bewährt, aha, der kommt jetzt, der kennt schon zumindest die deutsche Bundesliga, der kommt jetzt, der kommt mit Zweitliga-Erfahrung, der hilft uns weiter als Zweitliga-erfahrener Spieler. Also bis auf ein paar Ausnahmen hast du doch einfach zumindest diesen Background. Und ich sag mal, ob die als Mannschaft am Ende zusammenpassen, das weißt du doch auch nicht immer hundertprozentig im Vorhinein. Und das braucht einfach jetzt ein bisschen. Das Ding muss mal wachsen und am besten mit möglichst wenig Verletzungen. Also deshalb, ich finde es arg weit aus dem Fenster gelehnt momentan.
Ja, aber es ist halt einfach ein bisschen so mein Eindruck, dass ich halt das Gefühl habe, dass man halt eben auf sowas nicht so viel Acht gegeben hat, weil einfach super viele Spieler eben diese Verletzungshistorie haben und auch einfach, das hatten wir eben auch schon mal so kurz angeschnitten, super viele Spieler auch einfach schon mal ihren Peak irgendwie hatten. Also, dass man irgendwie auch bei vielen Spielern das Gefühl hat, die haben nicht mehr so richtig was zu beweisen. Also, ich hätte irgendwie, glaube ich, gerne gesehen, dass man halt jemanden aus dem Mittelfeld oder der unteren Region der zweiten Liga holt, der da halt irgendwie so einfach jetzt die letzten ein, zwei Jahre ständig auf dem, also sich
aber einfach Moment. Noch
verbessert hat und oder halt jemanden aus der dritten Liga holt. Und irgendwie, das sehe ich halt wirklich irgendwie absolut nicht. Das sind halt wirklich irgendwie fast nur Spieler, die waren halt früher mal irgendwie
Nein.
so und haben bestimmt auch irgendwie immer noch klasse, aber alle haben halt irgendwie gerade so einen Knick gehabt, bevor sie zu Fortuna gekommen sind.
Aber also die Neuzugänge sind größtenteils Anfang 20, bis auf Edgar Pripp und Florian Hartherz. Also ich weiß nicht, wo du da hernimmst, dass die gesättigt sind und alles schon erreicht haben.
Nee, ich meine gar nicht, dass die Spieler unbedingt satt sind, aber dass man zumindest, das sind halt Spieler, die stagnieren.
Also das, ja, also ich glaube, da kann man einen Mittelweg finden. Also es gibt keinen Spieler, den man geholt hat. Ja, Florian Hartherz war natürlich Stammspieler beim Aufsteiger, aber der jetzt irgendwie 24 ist, der bei Wien Wiesbaden zwei sehr gute Saisons gespielt hat und jetzt den nächsten Schritt machen muss. Auch die jungen Spieler wie Pettersen und Clara sind ja gerade gescheitert bei Southampton und bei Swansea. Das muss ja aber nichts Schlimmes sein. Ja, ich verstehe, was du meinst, Lou.
Mir geht es nur um eine Mischung. Ne?
Ja, also, genau. Ja, ja. Ja, das wäre sicherlich wünschenswert.
Also irgendwie auch, weil das ja auch so ein bisschen so danach aussieht. Ich meine, das sind alle Spieler, die einfach aufgrund von dem Punkt, wo sie halt schon mal in ihrer Karriere gewesen sind, halt von der Gehaltsklasse, in die sie gehen, halt irgendwie ein bisschen mehr aufrufen können. Ne? Also irgendwie, das sind halt, wie du das schon ansprichst, das sind einfach keine Spieler jetzt mal exemplarisch von Wien Wiesbaden dabei, die jetzt halt irgendwie einfach noch weitergehen und noch richtig
Hunger haben. Bis auf Gökhan Gül, der aus der Laie zurückkommt.
Das stimmt. Und der ist auch noch verletzt jetzt.
Ja, ja, vielleicht wird das ja noch unser großer Spielgestalt. Nein. Ja. Ja, ja. Ja, jetzt sehe ich deinen Punkt. Ich weiß, was du meinst. Es ist jetzt nicht das Puzzlesteinchen bei Ingolstadt gewesen, dass sie in die Relegation gekommen sind und knapp gescheitert sind. Und den holt man jetzt, weil der gerade auf dem aufsteigenden Ast ist. So. Ja.
Ja, also ich glaube, mir geht es wirklich einfach nur um so eine Durchmischung. Ich habe also das Gefühl, ne, dass alle Spieler halt irgendwie so ein relativ ähnliches, so einen relativ ähnlichen Karriereverlauf haben, wo man wir sehen kann, bevor sie zu Fortuna gekommen sind, haben sie halt ein Plateau erreicht oder haben halt irgendwie so einen Knick gehabt. Und wenn man da irgendwie so ein bisschen mehr so eine Mischung drin gehabt hätte, dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen ruhiger, weil das für mich einfach so ein bisschen so wirkt, als ob man darauf halt nicht so geschaut hat. Und das vielleicht dafür sorgen kann, dass das irgendwie keine gute Dynamik irgendwie annimmt.
Ja, Dynamik, da sind wir nämlich bei dem Punkt. Ich glaube halt einfach, dass es jetzt echt wichtig ist für die Mannschaft, dass sich da keine weiteren Niederlagen anschließen. Denn das kann so einer zusammengewürfelten, nicht gefestigten Mannschaft auch eine ganz böse Dynamik geben. Da gebe ich dir recht. Wo ich halt aber auf der anderen Seite auch sage, ich streiche mir diese Sendung rot im Kalender an. Und wenn wir in 5 Spieltagen nochmal darüber reden, dann werde ich dich mit Zitaten überhäufen gerne.
Oh Gott, ich hoffe so sehr, dass ich da ganz schlecht aussehen werde. Ja. Und ja, meine große Hoffnung ist halt auch, dass ich vielleicht schon in 2 Wochen schlecht aussehe, wenn wir nach dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg wieder miteinander sprechen werden. Es geht nämlich am Sonntag, dem 18.10. um 13.30 Uhr zu Hause gegen Jahn Regensburg. Die sind mittlerweile ein ziemlich etabliertes Mitglied in der zweiten Liga, nachdem sie vor 3 Jahren unter der Leitung von Heiko Herrlich aufgestiegen sind und haben jetzt halt dreimal relativ entspannt irgendwie im Mittelfeld gefinisht. In den ersten beiden Jahren sogar noch mit gutem Kontakt nach oben. Und somit halt dreimal mit kleinen Mitteln ziemlich souverän den Klassenerhalt geschafft. Haben eigentlich nach jeder Saison relativ viele Leistungsträger verloren. Das war jetzt auch in dieser Saison wieder der Fall, dass da 2, 3 wichtige Stützen gegangen sind. Und man die halt mit mehr oder weniger unbekannten Namen halt auch wieder versucht, diese zu ersetzen. Man hatte keine gute Vorbereitung von den Ergebnissen her und auch von den Leistungen in den Spielen her. Hatte aber immerhin das Glück, dass da Corona irgendwie bisher noch irgendwie keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat in der Vorbereitung. Insofern ist das irgendwie alles ganz, ganz glimpflich ausgegangen und man ist dann jetzt auch relativ ordentlich gestartet in die Saison. Der Trainer ist seit Sommer letzten Jahres Mersat Selimbegovic, der da auf Achim Bayerlorzer gefolgt ist, dessen Co-Trainer er gewesen ist und dessen Ansatz er eigentlich auch mehr oder weniger zu 100% übernommen hat. Er hat sich da stark an Bayerlorzer orientiert, der von der Ausbildung her aus der RB Leipzig-Schule kommt und deswegen halt stark auch diesen Chaos- und Pressing-Ansatz verfolgt. Das heißt, man versucht halt viel, viel Chaos auf dem Platz zu stiften, dem Gegner wirklich keine Sekunde zum Nachdenken zu lassen, mit ganz, ganz viel Körperlichkeit zu Werke zu gehen, dann ein ganz klares Umschaltspiel zu haben, richtig läuferisch stark zu sein. Und ja, wenn das halt mal mit dem Umschaltspiel nicht so gut funktioniert, dann eben auch mal ruhig auf lange Bälle zu gehen und die dann halt von den physisch starken Stürmern ablegen zu lassen. Und damit halt irgendwie auch so ein bisschen ja, die individuelle Klasse, die ihnen dann im Vergleich mit den anderen Mannschaften in der zweiten Liga häufiger mal so ein bisschen abgeht, so ein bisschen auszugleichen. Was dann häufig dafür sorgt, dass die Spiele ziemlich torreich sind im Vergleich zu den anderen Spielen in der zweiten Liga. Ähnlich wie, bisschen ähnlich wie die Spielweise bei Holstein Kiel auch, hat das jetzt aber in dieser Saison dazu geführt, dass die ersten drei Spiele relativ torarm gewesen sind, aber deswegen nicht minder erfolgreich. Man hat 5 Punkte aus 3 Spielen geholt mit einem 1-1 gegen Nürnberg, einem 0-0 gegen Darmstadt und jetzt zuletzt einem 1-0 Sieg gegen den KSC, wo der Torhüter kurz vor Schluss auch noch einen Elfmeter gehalten hat, kennen wir ja auch. Und man spielt eigentlich immer in einem 4-4-2, das ist wirklich jetzt schon seit der Bayerlorzer Zeit so, dass man eigentlich immer in einem flachen 4-4-2 spielt, wo ganz, ganz selten mal die beiden Sechser irgendwie auch mal unterstützend mit nach vorne rücken bei den Angriffen, sondern eigentlich immer nur die beiden Flügel halt die Stürmer noch offensiv unterstützen, was halt irgendwie auch für viel Stabilität dann beim Rückzug sorgt. Und als ich jetzt mal so ein bisschen auf den Kader geguckt habe, ist mir eigentlich nur so ein Spieler aufgefallen, den ich halt wirklich kannte, nämlich Christoph Moritz, der, glaube ich, mal beim HSV, beim Mainz und bei Kaiserslautern gewesen ist.
Und der Bruder von Nico Elvedi scheint dort zu spielen.
Ah, oh stimmt, Elvedi, den Namen habe ich gehört. Da war ich mir jetzt nicht sicher, ob das der Bruder ist, habe ich dann auch nicht mehr nachgeschaut. Auf jeden Fall ist das einer der beiden Stamm-Innenverteidiger neben Sebastian Nachreiner. die beide werden wohl ziemlich sicher starten. Auf links Erik Wehkesser und auf rechts aller Voraussicht nach Oliver Hein, wenn das System nicht gewechselt wird, aber da werde ich gleich nochmal zu kommen. Ja, das Herz der Mannschaft sind die beiden Sechser, das ist einmal so ein bisschen das Gehirn, Max Besuschkow, der irgendwie auch für die kreativen Momente da ist. Und dann Benedikt Gimba, der ist der Kapitän und so der absolute Anker.
Der und der hat, ja genau.
Gesperrt, weil er den KSC einen Platzverweis bekommen hat. Yes. Und ja, da ist noch nicht so ganz klar, ob ihn halt Christopher Moritz ersetzt oder ob Moritz wie gegen den KSC auf der 10 spielen wird, weil man nämlich gegen den KSC jetzt das erste Mal seit sehr, sehr langem mal das System gewechselt hat. Und da mit einem 4-2-3-1 gespielt hat, wo dann halt eben Moritz der Zehner war und eben nur ein Stürmer gespielt hat. Da muss man jetzt gucken, ob das jetzt eine ganz spezielle Gegneranpassung für den KSC gewesen ist oder ob man auch gegen die Fortuna wieder so agieren wird. So, da muss man wahrscheinlich damit rechnen, dass vorne in der Sturmspitze der Däne Andreas Albers spielen wird und neben ihm dann Kallis Kana, wobei der halt vielleicht dann rausrotiert, wenn es eben dieses 4-2-3-1 geben wird. Auf den Flügeln sollten Sebastian Stolze und Vrenetzi spielen und für die gefährlichen Momente eben über die Flügel sorgen. Ja, wie sieht es da so ein bisschen bei euch aus? Ich glaube, als es jetzt wieder so darum ging, sich anzuschauen, wie die Regensburger spielen könnten, generell ist es eine Mannschaft, die halt auch letztes Jahr, als man mal kurz irgendwie in Abstiegsgefahr geraten ist, hat man eben nichts am System geändert. Man hatte da 7 Spiele, wo man sieglos gewesen ist. Man hat einfach die ganze Zeit seinen Stiefel runtergespielt. Der Trainer ist nicht in Frage gestellt worden. Man hat einfach so weitergemacht wie vorher. Ist dann letztendlich entspannt 12. geworden. Man spielt seit Jahren immer das Gleiche. Alle wissen, was sie zu tun haben. Ja, es ist einfach eine Mannschaft, die eine große Ruhe ausstrahlt, eine extreme Stabilität und eine extreme Gelassenheit. Und ja, gerade dann mit diesem schnellen Umschaltspiel und der Athletik und der läuferischen Stärke, das macht mir, das sind so ein bisschen all die Zutaten, die halt irgendwie dann so eine etwas fragile Fortuna wieder aus der Bahn werfen könnten, oder?
Ja, also ich glaube eigentlich, dass das Spiel in, ist ja jetzt noch knapp 2 Wochen, dadurch entschieden wird, wie in Ruhe jetzt in Düsseldorf gearbeitet wird, ob die mal wirklich bis zum Spiel 12 Tage was einstudieren können, die neuen Spieler einbauen können. Und im Prinzip auch, wie Fortuna selbst das Spiel angeht, ob der Druck aus dem Umfeld schon zunimmt. All sowas wird, glaube ich, eine ziemlich große Rolle spielen, weil wir kennen ja das Kopfproblem unserer Fortuna. Und deshalb habe ich auch ein ungutes Gefühl, weil ich glaube, dass der Kopf am Ende wieder nicht mitspielen wird. Ich hoffe aber darauf, dass, wenn man früh in Führung geht, dass man dann das Spiel gewinnen wird.
Eine Sache kommt jetzt auch noch dazu, die ich noch gar nicht so richtig erwähnt habe, also nur so ein bisschen geschliffen damit, dass ich angesprochen habe, dass der Torwart beim letzten Heimsieg einen Elfmeter gehalten hat. Bisher war in jedem Spiel der Torwart wohl richtig, richtig stark. Alexander Meyer heißt der und ist vom VfB ausgebildet worden und kommt da übrigens auch aus der Jugend. Auch erst vor kurzem geholt, vor 1 oder 2 Jahren. Kommt uns ja auch ein bisschen bekannt vor an der Stelle. Ah. Ja, also wenn wir uns da nochmal so ein bisschen vor Augen führen, irgendwie wie sehr die Fortuna immer dafür arbeiten musste, um überhaupt mal irgendwie in die Abschlusssituation zu kommen, wird sie dann gegen Regensburg halt wohl auch auf einen Torwart treffen, der gerade in absoluter Hochform ist.
Ja, aber ich glaube halt fest daran, wenn Fortuna 1-0 in Führung geht, dann werden die das Spiel gewinnen. Aber wenn nicht, dann werden sie auch, glaube ich, keinen Punkt holen, dann werden sie das Spiel auch verlieren. Ich glaube nicht an Unentschieden. Wer das erste Tor schießt, gewinnt das Spiel. So, mehr sage ich noch nicht. Meine Tipps verrate ich hier doch nicht. Hier nochmal aufs Tippspiel hinweisen.
Ja, ich finde es, ich kann mich euren Ausführungen da anschließen. Und es wird ein bisschen darauf ankommen, was die nächsten 1,5 Wochen gesundheitlich passieren wird. Ich habe jetzt mal gerade nachgeguckt, es sind mit Jamil Siebert, Danso und Karaman erstmal nur 3, die zur Nationalmannschaft müssen. Ich weiß jetzt nicht, was mit Clara ist.
Der auch.
Der auch, ja, okay, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ob der eben auch mit muss. Aber zumindest ist es jetzt nicht so, dass die Mannschaft auseinandergerissen wird. Und vielleicht kann man in Ruhe jetzt ein bisschen was auf die Beine stellen. Was du sagst, Tim, zu der Unruhe im Umfeld. Ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz Holstein-Kiel und nach dem Holstein-Kiel-Spiel gesehen habt. Aber da sah man, dass die Medienlandschaft in Kiel zu unserer aller und großen Überraschung, zumindest was den Fußball angeht, etwas ruhiger ist, weil die gesamten Fragen oder 80% aller Fragen kamen eher aus der Düsseldorfer Medienecke. Mhm. Wollen wir mal hoffen, dass das jetzt in Ruhe weitergehen kann. Was wir noch nicht wissen und was wahrscheinlich gerade keiner sagen kann, ob dieses Spiel überhaupt vor Zuschauern stattfinden wird. Die aktuelle Entwicklung, glaube ich, der Inzidenzzahlen in Düsseldorf sind wie fast überall anders auch nicht gerade gut. Wenn das so weitergeht, könnte es dann noch eng werden. Das wird die Stadt Düsseldorf dann wahrscheinlich entscheiden. Aber das werden wir vermutlich erst nächste Woche wissen. Würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, sollen wir noch so ein bisschen überlegen, wie die Ausstellung aussehen könnte? Ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig viel Sinn hat, weil da jetzt noch so viel Zeit ins Land geht und irgendwie da jetzt auch so viele neue nochmal dazugekommen sind.
Ja.
Ja.
Ich denke auch. Ich kann mir vorstellen, dass Petersen spielt übrigens, um da doch mal was zu sagen, weil gerade Borello jetzt noch in keinem Spiel, der war immer engagiert, ist in Zweikämpfe gegangen, hat viele Dribblings versucht, aber noch ein bisschen glücklos war. Und da kann ich mir von den Neuzugängen am ehesten vorstellen, dass der ein Debüt geben kann nächste Woche. Nächste Woche.
Ja, dann, ich glaube, man kann eigentlich fast davon ausgehen, dass halt auch Krainsch irgendwie wieder spielen wird. Ne?
Ja.
Hoffmann kommt zurück, Danso ist gesperrt. Von den beiden Jungen wird man da, glaube ich, jetzt keinen reinwerfen. Und ja, ansonsten wird sich wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel ändern können. Auch, ne? auch aufgrund der verletzten Situation ist dann noch zu hoffen, dass auch Ruben Hennings wieder zurückkommt.
Ja.
Und, ja, ich kann mir vorstellen, dass das Spiel ein bisschen torreicher wird. Also auch eher wieder nicht, weil es so einen guten Plan gibt, wie die Fortuna irgendwie nach vorne spielt, sondern vielleicht wieder eher so durch Aktionen, die Richtung Slapstick gehen oder dass man mal einen Elfmeter rausholt. Ich glaube, das geht 2-2 aus.
Wir werden es sehen und für euch besprechen. Und wir wollten auf jeden Fall auch nochmal darauf verweisen, dass wir auch bei Twitter sind. Und zwar @ausexil, dass ihr uns da folgen könnt.
Genau, folgt uns da gerne. Schaut auch gerne auf unsere Homepage. Ja, hört auf jeden Fall auch nächste Woche, übernächste Woche dann erst.
Ja.
Sofern wir nicht noch einen Stöger Emergency-Podcast machen müssen. Nee, hört auf jeden Fall sehr, sehr gerne in 2 Wochen wieder rein. Und ja, wir freuen uns auf euch.
Ciao.
Bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss.